Also Sündefall eintrat, ist eigentlich was Brutales passiert. Es kam etwas in diese Welt und ich denke, es ist mit das sicherste Merkmal des menschlichen Lebens. Wir tun ja manchmal sowas, als wäre, gäbe es viele, viele Probleme und viele, viele Felder, wo man sich betätigen kann, wo man auch kämpfen muss. Aber das, was durch den Sündenfall kam, das ist sowas brutal Bösartiges und es prägt uns. Und es gibt niemanden, der dem ausweichen kann, wir sind dem ausgeliefert. Ich möchte uns zur Stelle lesen aus 1. Samuel 22, Vers 2 und dann der Vers 17 und der Vers 22 dazu. Das ist, nachdem David fliehen musste, dann heißt es, es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren, und alle, die ein verbittertes Herz hatten, und er wurde ihr Oberster, und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Dann Vers 17. Der König sprach zu den Läufern, die vor ihm standen, tretet herzu und tötet die Priester des Herrn. Und dann Vers 22. David aber sprach zu Abiathar, ich wusste wohl an jenem Tag, dass der Edomiter dort war, dass er es Saul gewiss sagen werde, ich bin schuldig an allen Seelen aus dem Haus deines Vaters. Wisst ihr, ob das kleine Dinge sind, ob das große Dinge sind? Sünde und Schuld hat immer eine zerstörende Wirkung. Es ist immer etwas Furchtbares. Und es ist auch das, wenn zum Beispiel seelsorgerlich, wenn du mitkriegst, was passiert, wenn zum Beispiel Frauen abgetrieben haben. Sie lösen ihr Problem kurzfristig, aber langfristig sind sie ein Wrack. Die sind zerstört, die sind kaputt. Und genauso ist es auch in anderen Dingen. Schuld und Sünde sind etwas Furchtbares. Und wir kennen ja die geistlichen Gesetze aus dem 2. Mose, wo Gott im mosaischen Gesetz einfach aufgezeigt hat, wie er das sieht. Er hat ja Adam und Eva in erster, beziehungsweise hat die Warnung eindeutig ausgesprochen in 1. Mose 2, Vers 17. Und ich denke, hier gibt es nichts auszuweichen. Es steht hier ein Gebot dem Menschen. Also Adam und Eva sind männlich-weiblich, ist der Mensch. Das sagt dann, obwohl eigentlich in der direkten Verantwortung immer Adam gemeint war, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und es tritt ja dann ein in 1. Mose 3 und die Bibel sagt in 2. Mose 21, 23, das, was du zerstört hast, musst du wiederbringen. Das heißt, Adam hat Leben zerstört. Es ist auch interessant, wenn man die Bibel genau liest, dass zum Beispiel der Sündenfall nicht eintrat, als Eva die Frucht nahm. Sondern sie trat ein als der Prototyp, der Verantwortliche, der Mensch, als Adam die Frucht nahm und hineinbiss. Dann trat der Sündenfall ein und dann trat der Tod ein. Und der Tod ist sofort so, dass sie sofort erkennen, sie sind nicht in Ordnung mit Gott. Sie haben sofort Angst vor Gott und sie empfindet sofort, dass sie nackt sind. Das sind Dinge, die gab es vom Sündenfall nicht. Und das ist das, was unser heutiges Leben auch prägt. Das heißt, da ist dieses teuflische der Sünde ist in uns hineingekommen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel heute die Menschen sich vollkommen manchmal preisgeben, auch von der Moral her, vom Ausseher, vom Auszieher her und so. Das sind alles teuflische Einflüsse, weil es nicht normal ist. Ein Mensch, der vom Sündenfall her getroffen ist, der hat letztendlich im tiefsten Inneren hat er genau die gleiche Regungen, die hier entstanden sind. Man schämt sich seiner Nacktheit. Das ist zuerst mal normal. Und zwar, ich rede jetzt von öffentlich. Gell? Also es ist einfach Katastrophe. Und es kommt von der Schuld. Die Sünde wirkt so. Und dann kommt das schlechte Gewissen. Und dann kommt die Verdrängung. Und dann kommen die psychischen Krankheiten, die nicht zum Beispiel organisch bedingt sind oder nicht durch schwere Wege bedingt sind, sondern die einfach aus der Sünde herauskommen. Das kann aus der Sünde heraus geschehen. Und die Bibel sagt ganz klar, diesen Schaden kann man nur gut machen, indem man Gleiches wiedererstattet, Leben. Ich brauche nicht erzählen, dass Adam und Eva kein Leben mehr hatten. Als ich geboren wurde, ich war eine Frühgeburt, da war ich ein Kind, wo man nicht wusste, ob es überlebt. Aber eins war klar, ob ich überlebe oder nicht, in mir saß der geistliche Tod. Weil mein Großvater Adam, hat den geistlichen Tod in das Menschengeschlecht hineingebracht. Und Eva, meine Großmutter, sie hat den weitervererbt. Und jedes Kind, das sie geboren hat, hatte diesen geistlichen Tod wie eine Seuche in sich, bis im Tiefste. Und das wirkt sich aus. Und wenn man sich freut, dass ein Kind geboren wird, dann muss man sich bewusst sein, hier wird jemand geboren, der ein Sünder ist. Hier wird jemand geboren, der geistliche Tod in sich hat, der die Problematik schon in sich hat in jeder Beziehung. Und da kommt das Elend dieser Welt her. Und die Bibel sagt ganz klar, du kannst es nur heilen, indem du Gleiches wiederbringst. Und 3. Mose 17, Vers 11 sagt, das Leben ist im Blut. Leben ist zerstört, ich muss Leben wiederbringen. Kann ich nicht, weil ich habe keins mehr. Kein Mensch hat es. Das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus kam. Warum er Mensch wurde, warum er von der Jungfrau geboren wurde, warum er keine Erbsünde hatte, warum er vom Heiligen Geist gezeugt sein musste. Das sind alles die Bedingungen. Und dann hast du plötzlich einen Mensch, der ein wirklicher Mensch ist, nach Fleisch und Blut, nach Geist, Seele und Leib und trotzdem innerlich Gott ist. Der Wert der Gottheit hat. Und aus dem Grund konnte er die ganze Menschheit erlösen. Und er musste sterben. Und er durfte nicht einen anderen Tod sterben, als der Tod, das Blut vergossen wurde. Und in dem Moment, wie der Jesus das Blut vergossen hat, aus den Toten auferstand, ist himmlische Heilung ging, sagt die Bibel, jetzt ist eine völlige Erlösung geschehen. Und da gibt es ein Drama. Jesaja 34, Vers 6, das heißt, der Herr Jesus bringt sein Blut für mich. Er erstattet das Leben zurück. Es ist plötzlich wieder Leben da. Das heißt, ich kann wieder normal leben. Ich kann gerettet werden. Ich muss nicht in die Hölle, sondern ich kann in den Himmel. Aber Jesaja 34, Vers 6 sagt, das Schwert des Herrn ist voll Blut. Es trifft vom Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Witter. Und der Herr hält ein Schlachtopfer in Bozra, ein großes Schlachten im Land Edom. Und vorher sagt er in Vers 1, kommt herzu, ihr Heiden, um zu hören, und ihr Völker, horcht auf. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsproßt. Denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker. Er grimmt ihr ganzes Heer. Er hat über ihnen den Band verhängt und sie zur Schlachtung dahingegeben. Das heißt, wir Heide sind zur Schlachtung dahingegeben. Und wenn Gott einmal die Endzeitgerichte ausführt, die er ja eindeutig beschreibt, dann werden wir etwas erleben. Ich behaupte jetzt einfach, dass da dagegen das, was im Zweiten Weltkrieg geschah, und wer je Filmaufnahme gesehen hat, was in Dresden war, wo sie Fasching und Karneval gefeiert haben, dann sind die Bomben gefallen, da ist das noch eine Kleinigkeit gegenüber das, was uns erwartet. Jetzt sagt die Bibel eigentlich was ganz einfach. Sie sagt, der Zorn Gottes ist so, dass er den Zorn so gestaltet und so auslöst, die Rache des Herrn, dass Blut vergossen werden muss. Das heißt, Gott schickt es dann auch als Gericht und lässt es ganz bewusst zu. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt ja gesehen, Herr Jesus hat das stellvertretende Opfer, das Blut, gebracht. Und es gibt eigentlich bloß zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich das an für mich privat oder mein Blut wird gefordert. Und das muss mir klar sein. Ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme das stellvertretende Blutopfer Jesu an, oder Gott fordert es meine. Weil ich bin Heide und ihr auch. Und der Zorn Gottes ist auf aller Sünde. Wenn jemand nicht von dieser Sünde flieht, wenn jemand nicht die Sünde hinwegnehmen lässt, wenn jemand nicht hier aus der Falle rausgeht, dann ist der Zorn Gottes auf ihm. Das sagt Johannes 3, 36 ganz klar. Dann ist der Zorn Gottes auf ihm und Gott fordert in seinem Zorn das Blut. Aber weil er den Sünder liebt, schickt er den Sohn. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die Lösung Gottes an, der Herr Jesus, oder ich bleibe unter dem Zorn Gottes und dann zahle ich halt den vollen Preis. Der volle Preis kann psychische Zerrüttung hier sein. Der volle Preis kann ein elendes Leben sein. So ein Leben, dass man sich selber aneckelt. Das kann zerbrochene Ehe heißen, zerbrochene Familie. Es kann zerstörte Gesundheit heißen, es kann alles heißen. Wenn man dieses Opfer ausschlägt. Und jetzt sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Das ist das, wo ich rauf will heute Morgen. Und zwar in Offenbarung 1, Vers 5, sagt die Bibel, Offenbarung ist wie die Zusammenfassung, die Vollendung. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn du heute siehst, was man aus dem Evangelium gemacht hat, man hat Philosophien draus gemacht. Philosophie, Lehrstreitigkeit, alles Mögliche. Also gestern auf dem IABC-Tag, ich habe nur den Schluss gehört, das hat mich schon erschüttert, was dieser Ronald Graf, dieser Missionar, gesagt hat, als er hier eigentlich mit einer eindeutigen Aussage gezeigt hat, wie auch hier die Tausende von Gemeinden, die da in dieser Gegend sind, wie die letztendlich nicht in der Lage sind, das Entscheidende zu bringen. Wie die Leute kaputt geht. Kaputt geht, weil die Gläubigen nicht im Zentrum leben. Was ist das Zentrum? Die Bibel sagt hier, er hat uns geliebt, er hat uns gewaschen mit seinem Blut. Hebräer 9, Vers 18. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Es gab noch Reinigung mit Wasser und Reinigung mit Feuer, aber es war mosaisch. Also, aber er sagt hier, so gut wie alles wird durch Blutvergießen gereinigt. Wenn kein Blut vergossen wird, geschieht keine Vergebung. Das heißt, keine Aufhebung der Schuld, keine Vergebung der Sünde, keine Reinigung, kein Herausgehen aus der Falle, kein Stille des Zornes Gottes, keine Rettung, gar nichts. Hebräer 9, 22, sagt eigentlich in einer radikalen Ausschließlichkeit, es geschieht keine Vergebung. Wenn kein Blut da ist, was für eine raffinierte Falle, den Leuten weiß zu machen, wenn sie in die Seelsorge gehen und ihre Sünde bekennen, dann vergibt der Herr ihre Sünden. Das ist ein Teil der Wahrheit. Aber der zweite Teil der Wahrheit ist das Blut. Wenn das Blut nicht meine Sünde hinwegwäscht, echt, wirklich, real, dann nützt mir aller frommer Zirkus drumherum mit Zusprecher der Vergebung und allem Möglichen, nützt mir gar nichts. Wisst ihr, ich muss 100% sicher sein, dass die göttliche Lösung bei mir privat, in meinem Herzen, in meiner Sündenatur gezogen hat. Das heißt, dass das Blut des Lammes das Einzige ist, was hier die Bibel sagt, ohne dieses Blut geht gar nichts, dass dieses Blut bei mir gewirkt hat. Alles andere ist frommes Theater. Nacktheit ist ein Zeichen von Sünde. Als Gott Adam und Eva in ihrem Elend sah, war das Erste, was er getan hat, in 1. Mose 3, dass er Tiere getötet hat. Das ist noch mein biblisches Verständnis, das erste Mal, dass Blut vergossen wurde. Das heißt, er musste Blut vergießen, um diese Leute zu begleiten. Und wenn ich meine Sünde bedeckt will, dass ich nicht mehr geistlich vor Gott nackt bin, das ist nämlich eine geistliche Nacktheit, wo meine Sünde zum Himmel schreit, wenn ich das nicht erlebe, dass meine Nacktheit bedeckt wird, und ich kann nur bedeckt werden durch Blutvergießen, dann bin ich der elendste aller Menschen, dann bin ich ein Spielball. Und dann sieht man ja, wie der Teufel sofort eine Parallelschiene aufrichtet, und das ist die Geburtsstunde der Religion. Wisst ihr, und alle Religionen sind vom Teufel, alle. Lasst euch doch nicht einreden von diesen antichristlichen Politikern, von diesen antichristlichen Religionsführern und von diesen antichristlichen falschen Propheten, dass irgendeine Religion nicht vom Teufel wäre. Auch die christliche, Anführungszeichen, wenn sie Religion ist, ist vom Teufel. Der Teufel ist der Erfinder aller Religion, aller, absolut aller. Und das ist doch Kain und Abel. Kennt ihr die Geschichte? 1. Mose 4 ist so einfach. Kain opfert vom Erdboden Früchte. Entschuldigung, er hat doch gewusst, 1. Mose 3, Vers 17, der Erdboden ist verflucht um des Sündenfalls willen. Er hat genau gewusst, da ist ein Fluch. Und trotzdem greift er zum Fluch und nimmt vom Fluch, um es Gott zu opfern. Hat es nicht begriffen. Abel bringt der Erstling von den Schafen. Das heißt, er vergießt Blut, stellvertretend. Und die Bibel sagt ganz klar, das Opfer der Religion, des Fluches, das was von der Erde, vom Irdischen, Adam kommt ja von Adam, von der Erde, also alles was menschlich irdisch ist, ist verflucht. Und nur was göttlich ist, und das ist Vergießen von Blut, wird akzeptiert. Und da sieht man sofort die Lösung. Abel wird angenommen. Aber jetzt kommt das, was du heute hast, die Christenverfolgung. Es gab noch nie so viele Christenverfolgungen in dieser Erde. die Hindus, die Buddhisten, der Islam, auch die klassische christliche, ich sag's einmal in Anführungszeichen, angeblich gläubigen Kreise, haben die Gläubigen immer verfolgt. Galater 4, 29 sagt, der noch im Fleisch Geborene, aber wenn der sich christlich nennt, wird immer den noch im Geist Geborenen, nämlich der durch Jesu Blut gewaschen ist und gerettet ist und wieder geboren ist, verfolgen. Ist normal. Wie viel Blut ist geflossen im Namen Jesu Christi den Gläubigen gegenüber? Ich denke nur an die Inquisition, ich denke an die Hexenverfolgung. Ich denke auch, obwohl das ja sicher auch Sekte war, aber an die Katharerverfolgung. Da haben wir Blut vergossen ohne Ende an Gläubige und Ungläubige. Das ist immer das Gleiche. Und so geht es bei Kain und Abel. Das ist das Muster dieser ganzen Weltordnung. Aber wenn wir nicht den Mut haben, entgegen allen religiösen Führern, die elende falsche Propheten sind. Wenn ein Nikolaus Schneider, der EKD-Vorsitzende, öffentlich bekundet, ich habe die Bilder, ich habe sie ja verteilt am Mittwoch, es gibt die Bilder, wo man das sehen kann, wo man mit dem Großmufti von Sarajevo, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwo sitzt er zusammen und dann sagt, das Evangelium, praktisch keine Religion, hat einen Absolutheitsanspruch. Das heißt, nicht Jesus allein. Nicht nur das Blut Jesu, nicht nur er, sondern alle sind Wege zu Gott. Das sind Lehrer aus der alleruntersten Hölle. Die Bibel ist exklusiv. Entweder wird stellvertretend für mich Blut vergossen von jemand, dessen Blut vor Gott gilt, und es ist ausschließlich im gesamten Universum die Person Jesu Christi, oder ich fahre in die Hölle. Und so sind alle, aber absolut alle Religionen Bahnhöfe für die Hölle. Und da können die alle erzählen, was sie wollen. Wenn wir nicht hinstehen, dann wird uns Gott verwerfen und in Treue verkündigen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Das ist der Herr Jesus. Wir müssen das auch kämpferisch vertreten nach außen. Wir müssen ganz klar sagen, egal was du tust, wenn das Blut Jesu Christi dich nicht reinigt, bist du verloren. Und das ist bei Kain und Abel. Die Religion führt immer zu Elend. Und Hebräer 11, 4 sagt, Gott hat ihn angenommen aufgrund seiner Gabe, aufgrund des vergossenen Blutes. Manche sagen, ja, der hat das bessere Herz, und das geht's gar nicht. Er ist angenommen aufgrund seines Opfers, aufgrund seiner Gabe, aufgrund seiner Werke, aufgrund von dem, was er getan hat, nämlich Blut zu opfern. Und du siehst, dass Gott nur einen Weg hat. Es geht durch das ganze Alte Testament schattenbildlich durch. 1. Mose 22, wir kennen die Opferung von Isaak. Da zeigt die Bibel ganz klar auf, Isaak müsste sterben. Und als dann Isaak ahnt, dass da was Schreckliches passiert, fragt er vorher in Vers 7, wo ist das Opfer? Und dann sagt Abraham in Vers 8 was Gewaltiges. Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Er sorgt für ein Opfer, dass der Isaak nicht sterben muss. Und so sorgt er für ein Opfer und hat für ein Opfer gesorgt, dass ich nicht sterben muss. Fantastisch. Und dann, als das stellvertretende Opfer dargebracht wird, heißt in Vers 14, Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Das heißt, Gott bringt das Opfer selber. Das gilt, er lässt das Blut vergießen, das Blut Jesu, das siehst du schon im Alten Testament, alles vorgeschattet. Es zielt immer bloß auf eine. Und die alte Geschichte, die mich jedes Mal trifft, wie ein Keulenschlag, wenn ich sie sehe, 2. Mose 4, 24, das ist ja das, wo Gott sich einen Prophet beruft. Er beruft sich Mose, er beruft sich einen Mann, der ihm dient. Und obwohl ihn Gott letztendlich berufen hat, passiert etwas, das eigentlich erschreckend ist. Vers 24. Die Familie hat ganz einfach etwas übersehen. Sie hat übersehen, dass sie Blut vergießen muss, dass sie mit Gott in Ordnung ist. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Dann nahm Zippora, die hat es begriffen. Ist interessant, die Frauen sind oft viel schlauer in geistlichen Dingen wie Männer. Sie sieht, dass Gott ihren Mann töten will und sie begreift sofort, das ist mein Kind. Sie geht hin, nahm einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutsbräutigam. Blut musste vergossen werden, die Beschneidung. Und in dem Moment, wie sie das tut, lässt Gott in seinem Zorn von ihm ab. Das ist also, Gott akzeptiert nur Blut. Passa, alle müssen sterben. Und er sagt, es gibt nur eine Rettung. Ihr Israeliter, ihr müsst hinter euren Türpfosten, müsst ihr euch in Sicherheit bringen. Und das der Würgeengel, das ist nicht der Teufel, sondern das ist der Gerichtsengel Gottes, der das Gericht ausführt. Dass der euch nichts tut, gibt es nur ein Mittel. Ihr müsst ein Lamm schlachten. Und dieses Lamm müsst ihr schlachten, dann nehmt ihr das Blut und bestreicht die Türpfosten. Wenn Gott das Blut sieht, das heißt, wenn der Würgeengel, der von Gott geschickt ist, das Blut sieht, geht er vorbei. Jetzt versteht man auch, warum vielleicht der größte Ausspruch Israel gegenüber in der gesamten Prophetie und in der gesamten Erfüllung der Prophetie Johannes 1,29 ist. Johannes der Täufer schreit, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinein. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt. Er ist das Lamm. Er ist das Lamm. Er ist aus Passalamm, sagt 1. Korintherbrief. Und er ist der, der das Blut vergießt. Und dann sehen wir 3. Mose. 4, wie man vors Lager gehen muss, wie man letztendlich das Blut vergießen muss. Und wir wissen ja, Hebräerbrief sagt, er ging vor das Lager. Er hat das Blut vergossen. Er hat genau das getan, was mosaische Gesetz fordert. Er hat genau das getan, was Gott wollte. Und dann ist das Blut in die Stiftshütte hineingebracht worden. In Vers 21 wird nochmal, das ist eine Parallelstelle zu Hebräer 13, 10, nochmal betont, es musste praktisch vor dem Lager geschehen. Golgatha war vor dem Lager. Es war die unreine Stätte, wo das passiert ist. Und man sieht es einfach ganz sachlich, ganz nüchtern. Gott akzeptiert nur Blut. Jetzt kommen wir daher mit irgendwelcher handgestrickten Lösungen und versuchen die Leute mit Gemeindewachstumsbewegungen, mit Jüngerschaftsschulungen, mit allem Möglichen, versuchen wir die Leute wie in der Welt zu schulen. Wisst ihr, ich komme von der Bank. Also wenn dir jemand nichts mehr erzählen brauchst von Schulung, dann mir. Mir hinkt es immer zum Hals raus. Versteht ihr? Mir hinkt es zum Hals raus. Du wirst geschult wie ein Wahnsinniger. Gell? Ich habe gelernt zum Beispiel, dass ich lerne, Semi Molcho ist da ein Israel. Ich habe gelernt, wenn jemand den linken Finger lupft, heißt es das, wenn er den rechten Finger lupft. Gell? Und ich habe dann Kollegen gehabt, die waren da trainiert. Die haben gewusst, da sitzt mir jemand gegenüber, der hat das auch gelernt, die Körpersprache. Dann haben die mit Absicht das Falsche getan, um den zu bluffen. Die haben den abgelehnt, hätten umschlagen können. Dann sind sie freundlich nach vorne gehängt und haben ihm Zuneigung signalisiert, innerlich hätten sie ihn umschlagen können. Das andere Mal waren sie eigentlich schon innerlich völlig einig mit dem, aber sie wollten den Preis runterhandeln. Dann haben sie sich zurückhängen lassen, Körpersprache, Ablehnung. Wisst ihr, der Mensch ist ein Narr. Und er lässt sich von so Zeug blöffen. Und dann glaubt man, im Evangelium geht es gleich. Statt dass man die alte Botschaft der Väter verkündigt. Erlösung durch sein Blut, Epheser 1, Vers 7. Ausgelöst durch Vergebung der Sünde. Wir haben keine andere Botschaft. Was soll ich meinem Nachbar sagen, wenn er mich fragt, was ist dein Gott anders wie meinem? Ja, was soll ich ihm denn sagen? Oder wenn meine Kollegen sagen, du bist auch besser wie ich, dann sage ich, natürlich bin ich nicht besser, vielleicht bin ich schlimmer. Er sagt, aber ich habe einen Unterschied. Meine Sünden sind durch das Blut Jesu Christi gewaschen. Und das ist der Grund, warum ich in den Himmel komme. Wenn du in die Hölle fährst, weil du nicht gewaschen bist in Jesu Blut, das ist der einzige Grund. Wisst ihr, der Mensch ist da oft so in der religiösen Falle, dass er dann religiöses Zeugs treibt und versucht über Schulung, über mystische Dinge, über komplementative Dinge, das heißt das Brüten über etwas. Gott sagt einmal im Jesaja 11,1, ich bin überdrüssig eurer Opfer. Ich bin überdrüssig von dem, was ihr tut, von diesem Blutvergießen, das nur vorgeschattet ist. Und dann kommt der Jesus und sagt beim Abendmahl in Matthäus 26,28, das ist der neue Bund in meinem Blut. Er macht einen Vertrag. Das ist der Vertrag. Wenn ich in den eintrete, ist der Sündenfall für mich persönlich aufgehoben von der Verdammungswirkung her, wo er nicht aufgehoben ist von meinem Fleisch her, weil ich muss noch kämpfen. Dazu hat Gott das Kreuz gegeben, dass ich im Glauben dann erfassen kann, um meine Sündennatur zu zügeln. Aber das Grundproblem ist gelöst, sobald ich in diesen Vertrag eintrete. Jetzt müssen wir den Leuten sagen, es geht nur um diesen Vertrag durch Jesu Blut und sonst um gar nichts. Da kommen die Theologen, die meistens gottlos sind, nicht alle, aber viele, der Großteil ist immer gottlos gewesen, und sagen, das ist eine primitive Blutstheologie. Sag ich, ja, natürlich ist es eine primitive Blutstheologie. Es ist die Seligkeit, es ist das Höchste, was ein Mensch erleben kann, wenn das Blut Jesus seine Sünde hinwegnimmt. Gepriesen sei vor Gott diese Theologie in alle Ewigkeit, das vergossene Blut. Hebräer 9,11. Als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, das war die Stiftshütte im Himmel, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat eine ewige Erlösung erfunden. Das ist das, was bis hinein in die Ewigkeiten vor Gott allein zählt, das vergossene Blut. Und als er im himmlischen Heiligtum das tat, es würde mich interessieren im Himmel, was da passiert ist, als der Jesus sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hat. Da müssen die Himmel und die himmlischen Orte erzittert sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, so was Gewaltiges. Jetzt war der Sündenfall geblockt. Und dann in Hebräer 13, 20, als der Jesus dargestellt wird, dann sagt die Bibel nochmal ganz, ganz, ganz eindeutig, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Es dreht sich alles nur um dieses vergossene Blut. Es dreht sich alles um diesen Bund, um diesen Vertrag. Was soll ich denn den Leuten für Religion erzählen? Verstehst du? Wenn du ein frommer Mensch bist, in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, und wenn du gelernt hast, dich anzupassen, und wenn du landläufig vielleicht als junger Mensch auf einem Lager oder irgendwo ein Bekehrungsgebet gesprochen hast, weißt du, es ist ja nett, bloß es interessiert niemand. Sondern die Frage ist, ob du wirklich die Sekunde in deinem Leben hattest, wo du im Glauben der Herr Jesus angenommen hast und der deine Sünde mit seinem Blut ausgelöscht hat. Alles andere ist egal. Also ich erzähle es nicht gern, aber vielleicht doch nochmal. Es gibt ja die, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, das soll angeblich der John Wesley einen Traum gehabt haben. Und bei diesem Traum hätte er angeblich die Pforte der Hölle gesehen. Und dann hat er den Engel gefragt, sind hier Katholiken? Da sagt er, ja. Das war ihm klar, sagt er, die haben eine falsche Lehre, die müssen da sein. Sagt er, sind hier Evangelische? Sagt der Engel, ja. Und dann war nämlich ganz kleinlaut gefragt, sind hier Methodisten? Sagt er, ja. Dann war er verzagt. Nachdem, praktisch im Traum hat er dann die Pforte des Himmels gesehen. Und dann fragt er wieder, sind hier Katholiken? Nein, oh, sagt er, ist klar. Sagt er, sind hier Evangelische? Sagt der Engel, nein. Fragt er noch kleinlauter, sind hier Methodisten? Sagt er, nein. Und dann schreit er scheinbar gequält im Schlaf auf und sagt, ja, wer ist denn hier? Und dann sagt der Engel, hat eine ganz einfache Antwort, hier sind nur solche, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Also, das ist es. Jesu Blut ist es und sonst gar nichts. Nicht das Drumherum, nicht das Religiöse, nicht das Menschliche. Du kannst noch so fromm sein aus deiner Familie raus. Du kannst alle, ich sag's mal so, alle Hürden genommen haben. Du kannst sogar getauft sein. Du kannst sogar predigen. Alles passiert. Könnt ihr euch Namen sagen, wo das passiert ist. Und du bist trotzdem nicht gewaschen in Jesu Blut. Dann gehst du verloren. Du hast keine Chance. Das ist es. Jesu Blut, alles andere interessiert nicht. Ich muss den Leuten das nahe bringen. Jetzt sagt die Bibel, wenn das Blut Jesu seine Wirkung an dir tut, als Mensch, wenn du dich zum Herrn Jesus bekehrt hast, wenn du die Stimme des Heiligen Geistes, sei Rufe, beantwortet hast mit einem eindeutigen Ja und ihn so wie Gottes Wille, seinem Ratschluss, ihn aufgenommen hast, dann sagt die Bibel, Römer 3, 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. In dem Moment bin ich gerechtfertigt vor Gott. Wisst ihr, was gerechtfertigt heißt? Ich bin, wie ich nicht gesündigt hätte. Lest 1. Könige 14, 8, was Gott über David sagt, nachdem er zum Mörder, zum Ehebrecher, zu allem wurde und nachdem er zum Blut geschrien hat, ums Blut geschrien hat, in Psalm 51, Vers 9, nachdem er noch Isop schreit, nach einem Büschel, das ins Blut getaucht wird. Was passiert? Gott sagt, er hat nichts getan, was nicht in Ordnung war. Es ist, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Römer 5, 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch im Glauben den Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Vers 9, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Merkt ihr? Zusammenhänge? Errettung vom Zorn nur durch Blut. Nur durch Jesu Blut. Das nimmt man im Glauben an und dann ist man in der Sicherheit. Wer das nicht tut, der hat keine Chance. Keine. Das Ende, da bin ich tief überzeugt, die Endkämpfe der Gemeinde, auch in der Endzeit, wäre darum gehe, Jesus allein, nur das Blut Jesu, sonst gar nichts oder Religion. Und von daher bin ich ja so erschüttert. Und viele begreifen das immer noch nicht, was das heißt. Die landläufige Christenheit ist den Bach runtergegangen. Entschuldigung, dieser Ausdruck. Sie ist kaputt. Ich habe am Mittwoch vor 14 Tagen habe ich das erste Mal aus diesem Dokument vorgelesen. Am letzten Mittwoch habe ich es ja verteilt. Mir geht es jedes Mal kalte Buckel runter, wenn ich solche Aussagen höre oder lese, was da passiert ist. Das ist ja was Teuflisches passiert, ohne Ende. Das ist der höchste Verrat am Evangelium, wenn man was anders predigt als Jesus allein. Wenn man was anders predigt als nur das Blut des Lammes. Alles andere ist Zirkus. Wisst ihr, und die Leute brauchen die Wirklichkeit nur das. Wir müssen Mut haben, dass Leute das wieder nahe zu bringen, ihnen auch zu sagen, weißt du, wenn du nicht das Blut Jesu erlebst, wenn du dich nicht bekehrst, was soll ich dir helfen? Ich kann dir nicht helfen. Ich habe nichts sonst. Ich habe nichts. Römer 9, 15. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von dem unter dem ersten Blut begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene Erbe empfingen. In dem Moment, wie ich den Herr Jesus im Herzen habe und er mir durch sein Blut die Sünde abwäscht, sind alle meine Übertretungen hinweg und ich empfange das Erbe. Dann letztendlich beginnt die Erlösung bei mir zu ziehen. 1. Korinther 1, 30, er ist die Erlösung, der Herr Jesus. Apostelgeschichte zeigt es auf und dann Epheser 1, ganz deutlich Vers 7, wo die Bibel sagt, also haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, in dem Moment, wie Vergebung geschieht, geschieht auch Erlösung. Die löst es aus. Wisst ihr, was Erlösung ist? Erlösung ist ganz einfach. Das griechische Wort apolutrosis, apo heißt weg von, und das andere Wort heißt lösen. Also man schneidet jemand ab. Du bist an einem Pfahl angebunden und man schneidet dich ab. Das ist das. Du bist an dem Pfahl der Sünde, an den Teufel angebunden und man schneidet dich ab. Das ist Erlösung. Das heißt, sobald ich dieses Blut erlebe, werde ich auch von den ganzen Finsternismächten nicht mehr beherrscht. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Das ist ein dauernder Prozess. Und der einzige Garant, dass ich dauernd mit Gott in Ordnung bin und dauernd mit Gott Gemeinschaft haben kann, ist Blut. Epheser 2, Vers 13 sagt es einmal ganz klar. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Ich bin nahe. Das heißt, ich bin jetzt nahe bei Gott. Kolosser 1, 20 beschreibt es nochmal viel dramatischer und viel deutlicher. Sie sagt, die Stelle sagt hier, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Völlige Versöhnung durch das Blut des Kreuzes. Völliger Friede, völlige Erlösung, wenn man die Stelle zusammen sieht. Sacharja 9,11 hat eine für mich wunderbare Prophetie auf das Ganze. Das sagt die Heilige Schrift. Was dich betrifft, nachdem Gott vorher sagt, dass er den Völkern Friede gebieten wird, Was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. In dieser Grube des Teufels, wo kein Wasser des Lebens ist, da saß ich drin bis zum Kragen, war am Verdursten, war am Kaputtgehen. Und der Teufel hat mir 100.000 Ersatzlösungen bereit, um mich in die Falle zu locken. Jetzt sagt die Bibel, wenn du zum Blut des Bundes kommst, zum Vertrag, dann holt er dich aus dieser wasserlosen Zisterne, aus diesem Brunnen, aus dieser Falle, aus dieser Fallgrube heraus. Und du wirst, so wie der Jesus in Johannes 10 sagt, überfließendes Leben haben. Das Wasser des Lebens wird dich überfluten. Du wirst sogar so viel haben, dass du noch reichlich übrig hast für den Rest deiner Umgebung. Aber das alles geht nur über Jesu Blut. Das geht nicht. Das ist keine Religion. Wieso ist es völlig sinnlos, über Evolution zu streiten? Wie will denn jemand, der nicht glaubt, dass der Herr Jesus für seine Sünde gestorben ist, wenn jemand nicht gewaschen ist in Jesu Blut, was der über die Schöpfung glaubt, ist mir ehrlich gesagt egal. Er wird ja nicht gerettet, wenn er an die Schöpfung glaubt, sondern er wird gerettet, wenn er an den Herrn Jesus glaubt. Und sobald jemand gewaschen ist in Jesu Blut, glaubt er sowieso, dass jeder Satz stimmt in der Bibel. Dass auch die Erde in 6 Tagen nach 24 Stunden erschaffen ist, das glaubt er automatisch. Wenn er das nicht glaubt, dann muss ich sagen, dann Vorsicht, dann ist er entweder krank, es gibt auch kranke Gläubige, oder ist gar nicht echt. Eins von beiden. 1. Petrus 1, 18 und 19. Da sagt die Heilige Schrift, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor grundlegender Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Da sagt die Bibel nochmal, ich bin auch von der Religion, ich bin auch von allem Religiösen durch Jesu Blut erlöst. Wenn jemand das Blut Jesu begreift, das Blut Jesu kennt und gewaschen wird durch Jesu Blut, wenn der Herr Jesus ihm diesen Dienst tut, dann hast du nur noch eines im Zentrum, der Herr Jesus, er mein Erlöser, der mich gerettet hat und die Wirkung seines Blutes, dann willst du keine Religion mehr. Und 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9, ich habe es lange nicht begriffen, das ist eine einfache Übung. Wenn wir im Lichte wandeln, wer im Lichte ist, das steht präsens aktiv, also ein dauernder Zustand, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ist auch wieder präsens aktiv. Das heißt, solange ich in Christus bleibe, reinigt mich das Blut dauernd. Was glaubt ihr denn? Wie verderbt und wie bösartig unsere Sündennatur ist. Wir haben auch nötig als Wiedergeborene, dass das Blut uns dauernd, solange wir im Lichte wandeln, selbst wenn wir im Lichte wandeln, dass es uns dauernd reinigt, sonst hätten wir gar keine Gemeinschaft mit Gott, mit unserer Sündernatur. Und dann sagt er, wenn es aber so kommt, dass es ins Bewusstsein kommt, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, sobald es Bewusstsein kommt, muss ich es bekennen. Aber es dreht sich immer um diesen Akt des Reinigens durch Jesu Blut. Wisst ihr, und ich bin typisch überzeugt, dass, ich rede jetzt einmal bloß von den ehrlichen Seelen, von den, die ehrlich sind, die, für die habe ich keine Hoffnung. Aber die ehrlichen Gläubigen, die sind ja oft auch dann erschüttert. Und jetzt sagt die Bibel in Hebräer 9, Vers 14, wo das Hauptproblem liegt. Wenn ein Gläubiger, das kenne ich aus der Seelsorge, ich weiß nicht wie viele Fälle, wenn ein Mensch wirklich anfängt, ehrlich zu sein, sich gegenüber, dann kriegt er irgendwann ein schlechtes Gewissen. Er kriegt auch ein schlechtes Gewissen als Gläubiger. Jetzt sagt die Bibel in Hebräer 9, 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Da steht im Griechischen Gottesdienst darbringen könnt. Das heißt, das Blut Jesu macht meine Gewissensbisse hinweg. Das reinigt mein Gewissen, das bringt mich innerlich zur Ruhe. Da kann ich dann ruhen. Was glaubt ihr, wie viele Gläubige gescheitert sind und zerbrochen sind an ihrem Gewissen? Ich kenne das. Da wird ihnen jahrelang Perfektionismus gepredigt, dass das Wichtigste ist, dass ich perfekt bin. Es wird ihnen jahrelang nicht gepredigt, dass Blut Jesu der entscheidende Faktor ist. Hebräer 10, 19, die Bibel zeigt nochmals ganz einfach, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Das heißt, ich habe den Zugang zu Gott durchs Blut. Ich bin nahegebracht durchs Blut. Ich habe Reinigung von die Sünde durchs Blut. Ich habe ruhiges Gewissen durchs Blut. Ich habe alles, was Gott will und von mir wollte, durchs Blut. Ich habe Gemeinschaft durchs Blut. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 10, 16, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, dass man hier auch sachlich ist. Der Kelch des Segens, den wir segnen, das ist nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Wenn wir am Sonntagmorgen den Kelch nehmen und das Brot und miteinander das Brot brechen, dann ist es klar, da geht es ums Blut. Da geht es um den gebrochenen Leib, da geht es ums vollkommene Opfer. Es geht doch umsonst nichts. Und die Bibel sagt klar, das ist der Garant der Gemeinschaft. Und wenn man das nicht versteht, dann suchen wir das auf anderem Wege. Wisst ihr? Und dann passiert Folgendes. Dann suchen wir die Gemeinschaft auf dem Weg der Sympathie. Funktioniert nicht. Ich habe alle Beziehungen zu meinen besten Freunden sind kaputt. Und zwar alles Gläubige. Die sind kaputt gegangen aufgrund von Kleinigkeiten. Die sind kaputt gegangen, weil ich den Mut hatte, zu jemandem zu sagen, wenn du dorthin gehst, dann ist das falsch. Ja, was war? Tödlich beleidigt bis heute. Ja, und er ist untergegangen, weil er dorthin gegangen ist. Das hat sogar noch gestimmt. Könnte ja auch sagen, ich habe mich geirrt, passiert ja auch. Dass ich was Falsches sage, da hatte ich sogar noch recht. Aber trotzdem, die Beziehung ist futsch. Entschuldigung, die ist kaputt. Wisst ihr, also Sympathie funktioniert gar nicht. Absolut gar nicht. Gleiche Interesse funktioniert auch nicht. Kann ja mein Ergebnis sich ändern. Dann bin ich plötzlich ein Außenseiter. Dann gehöre ich nicht mehr zu der Elite, die gleich denkt. Es funktioniert alles gar nicht. Sondern wahre Gemeinschaft basiert auf dem Blut. Ich bin gewaschen im Blut, ein anderer ist gewaschen im Blut. Beide ehrlich vor Gott, steht vor Gott. Das Blut reinigt uns und dann geschieht Gemeinschaft. Das kann man nicht machen. Es geschieht. Automatisch. Ist der Garant meiner Gemeinschaft. 1. Johannes 5, 8. Blut. Drei sind es, die Zeugnis ablesen auf der Erde. Der Geist, das Wasser und das Blut. Der Geist bewirkt durch das Wasserbad des Wortes, durch die Wirkung, die der Heilige Geist im Wort Gottes hervorruft, Erkenntnis über das Blut. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Wisst ihr, also all die Brüder haben das früher fantastisch dargelegt. Sie haben gezeigt, haben gesagt, guck her, wie das Blut kommt von der ersten Minute her. Wie Mose das Gesetzbuch mit Blut besprengt hat. Weil Gott zeigen wollte, nur Blut deckt das mosaische Gesetz zu. Wie überall auf dem Sühnedeckel das Blut ist, wo drin die Gebote Gottes, die Heiligkeit Gottes ist, um zu zeigen, ohne das Blut überhaupt gar keine Chance. Apostelgeschichte 20, 28. Hier haben wir Rückblick des Paulus. Er sagt hier, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ist euch das klar? In dem Moment, wie ich den Herr Jesus erlebe, in dem Moment, wie er meine Sünde hinwegwischt, in dem Moment, wie er mich durch Jesu Blut reinigt, passiert etwas. Die Annahme der Erlösung hat eine Wirkung. Wisst ihr welche? Ich bin jetzt Kind Gottes. Das ist die Wirkung, die man gern betont. Ich gehöre jetzt als Kind zum Vater im Himmel. Aber gleichzeitig, sagt die Bibel, bist du jetzt ein Eigentum Jesu Christi, du bist ein Sklave. Du verlierst dein eigenes Leben. Es ist vorbei. Versteht ihr? Die meisten Gläubigen wollen Kinder des Vaters sein, aber keinen Herrn haben, der tut mit ihnen, was er will. Das ist das Drama der Gläubigen. Ich bin durch Jesu Blut vom Herrn Jesus definitiv gekauft. Ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre auch nicht dem Teufel, ich gehöre gar niemand außer ihm. Und ich bin sein Eigentum und er kann mit mir machen, was er will. Das ist die Konsequenz des Blutes. Und das ist das, was die Gläubigen nicht wollen. Offenbarung 1, Vers 5. Wir sind, weil er uns geliebt hat, durch das Blut, letztendlich gereinigt, gerettet und dann sagt der sechste Vers und wir sind zu Priestern gemacht. Das heißt, der Dienst im Reich Gottes kann nur auf dem Blut basieren. Ich habe es vor Jahren eindeutig erkannt. Wenn ich nicht dauernd in dieser Blutsreinigung lebe und wenn ich dauernd das Blut Jesu mich reinigt, kann ich meinen Dienst nicht tun. er wirkt nicht. Er wirkt nur, wenn das Blut Jesu vorher sein Werk getan hat. Das heißt, es ist der Garant für alles. Für die Gemeinschaft, für die Normalität eines gläubigen Lebens, für die Vollmacht, für alles, Blut. Und die Bibel sagt dann in Offenbarung 12,11, wenn es hart auf hart geht, gell, wir werden ja sehen, wer von der Endzeit her recht hatte. Ich hoffe ja sogar manchmal, dass die, die es anders sehen, recht haben, aber ich glaube es halt nicht. Wenn es wirklich dann zum Letzten kommt, was sagt die Bibel? Offenbarung 12, Vers 10. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Wir überwinden durch Jesu Blut, wenn wir gleichzeitig unsere eigene Seelenleben für nichts achtet und uns zum Herrn Jesus bekennen, aber wir überwinden durch Jesu Blut. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wisst ihr, die Maria-Schwester hat mal meines Wissens einen Atombunker gebaut, um zu überwinden in der Endzeit, dass sie die Endzeit überlebt. Ja, Entschuldigung. Ich brauche das nicht. Ich brauche nur Jesu Blut, dann überlebe ich. Wenn es der Wille Gottes ist, dass ich körperlich nicht überlebe, dass ich sterbe, dann sterbe ich eben, aber ich gehe in die Ewigkeit, gewaschen durch Jesu Blut. Ich werde geistlich überleben durch Jesu Blut. Alles andere ist Unsinn und bringt nichts. So Offenbarung 7, Vers 14, als große Trübsal ist die gesamte Gemeindezeit. Offenbarung 7, Vers 14 sagt, nachdem hier Menschen kommen, die mit weißen Kleidern bekleidet sind. Und jetzt fragt der Engel, woher sind sie denn gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht, im Blut des Lammes. Drum sind sie vor dem Throne Gottes Tag und Nacht in dieser Gemeinschaft. Das heißt, die wahren Gläubigen sind so, wie es der, ich weiß ja nicht, ob der Traum stimmt, das ist auch nur ein Musterbeispiel, aber die wahren Gläubigen sind die gewaschen sind im Blut des Lammes. Wir haben heute letztendlich eine andere Welt. Wir haben eine Welt, wo du alles über Wissen und alles über Schulung und alles über Titel und alles über akademische Grade kaufen kannst. Wisst ihr, wo das herkommt? Das ist die 68er Generation. Die hat sogar ganz offen gesagt, wir werden diesen Weg gehen. Plus, im geistlichen Bereich taugt es gar nichts. Wenn mir jemand einen Doktortitel und einen Professortitel der Theologie zeigt, dann ist es für mich nicht mehr wert wie ein Schuhbändel. Das ist nichts. Was soll das? Hat Gott ihm den Doktortitel gegeben? Hat Gott ihm die Professur erteilt für Theologie? Hat Gott ihm die Vollmacht gegeben? Mir ist jemand, der gerade mit Hänger und Würger die Volksschule geschafft hat und vor Gott Vollmacht hat, lieber. Wisst ihr warum? Im Geistlichen zählt nur, was Gott mir gibt durch das Blut. Was Gott mir gibt, wenn er mich erlöst hat. Wir dürfen nicht denken wie diese Welt. Diese Welt denkt in völlig andere Strukturen. Und diese Welt wird auf kurz oder lang, das siehst du jetzt im Abfall der Christenheit, wird sie die Person Jesu Christi und sein Blut verwerfen, weil es nicht dazu passt. Wir müssen zurückkehren zu den Wurzeln. Und wenn du dann siehst, Offenbarung 5, ist ja bekannt, 6 bis 10, die Anbetung im Himmel. Und ich sah sie in der Mitte des Thrones unter 4 lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner, die 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt über die ganze Erde sind. Also die 7 Augen Gottes, der 7-fache Gottesgeist über die ganze Erde ausgesandt. Und jetzt sagt die Bibel in 8, die Gebete der Heiligen steigen auf. Jetzt wird erklärt, was. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast uns mit, für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern, hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt, auch im Himmel, in der Anbetung, um was dreht sich hier alles? Es dreht sich um das Blut des Lammes. Worauf ist der 7-fache Gottesgeist gerichtet? Lest Zacharia 3, Zacharia 4, das ganze Buch Zacharia. Worauf ist der 7-fache Gottesgeist, die 7 Augen Gottes gerichtet? Auf diesen Stein, auf diesen Fels, auf die Person Jesu, auf sein Blut. Also im Himmel gibt es auch nichts anderes. Wisst ihr, und bis die 7. und die letzte Posaune erschallt, bis der Herr Jesus wiederkommt, so lange brauche ich als dringendstes meines gesamten Lebens das Blut. Kolosser 1, Vers 14. Jetzt kommen wir wieder zu sowas, wo die Leute dann wütend werden. Kolosser 1, Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Die kritische Texte, die theologische kritische Texte und der Professor Allen, der die in Deutschland voll endgültig fix gemacht hat, der ist ehrlicher wie die meisten Gläubigen, die mit dem zu tun haben. Der hat eiskalt gesagt, das, was er geschaffen hat, ist nicht der Urtext, das ist eine Arbeitshypothese. Und da lasset sie hier durch sein Blut weg. Versteht ihr? Und da hört der Spaß bei mir auf. Das Blut ist das Entscheidende. Das darf man nicht weglassen. Hebräer 10, 29. Ich lese ab 28. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird denjenigen schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Dann sagt die Bibel, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da sagt die Bibel ganz klar, wenn jemand abfällt, wenn jemand das Blut mit Füßen tritt, durch das er gereinigt wurde, weh ihm. Ich habe festgestellt, manchmal machen die Gläubigen auch mit geistlichen Dingen Späßchen. Passt bloß auf, mit was ihr Spaß macht. Das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi, ist das Wichtigste im ganzen Universum. Es ist das Heiligste, was es gibt, was Gott einem Menschen gegenüber tun konnte. Und wir müssen da aufpassen. Und wenn du dich entschieden hast, dich durch Jesu Blut reinigen zu lassen, dann musst du wissen, dass du das Kostbarste empfangen hast, das es in diesem Universum gibt. Und mach da ja keine Kompromisse oder dass du beginnst, nach der Welt zu schielen. Das ist so kostbar. Schrei zu Gott, dass er deine Augen öffnet, dass du diese gewaltige Tatsache erkennst. Offenbarung 19, Vers 13, als der Jesus dann sichtbar wiederkommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, um das Elend der Endzeit zu beenden, was sagt die Bibel? Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Also am Schluss, wenn er sichtbar wiederkommt, offenbart er sich als der, der in Blut getaucht ist, der uns gewaschen hat mit seinem Blut. Was hast du für einen Jesus? 2. Korinther 11 sagt, es gibt viele Jesusse. Es gibt einen Jesus, der ist von der Hölle. Es gibt einen Jesus, der ist konstruiert von den Theologen. Es gibt einen Jesus, der ist gar nicht der Jesus der Bibel. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der echte Jesus der Bibel, ist der Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat. Offenbarung 1,5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Wenn man uns alles verbietet, uns zum Beispiel am Sonntag zu versammeln, wenn man uns verbietet, am Sonntag zu versammeln, ich würde kein Märtyrer wäre weg am Sonntag. Würde ich nicht machen. Am Sonntag würde ich kein Märtyrer wäre. Das Einzige, wo es sich rentiert, wirklich zu kämpfen und zu sterben, ist die Erlösung Jesus und sein Blut. Es sind viele Leute gestorben wegen Nebendinge. Schon umsonst. Aber wo wir bereit sein müssen, auch notfalls zu sterben, ist Jesus und sein Blut. Das ist das Herzstück. So, jetzt könnt ihr eigentlich, wenn ihr allein seid, ihr könnt mit dem machen, was ihr wollt. Ich habe keinen Einfluss drauf. Ist auch nicht meine Aufgabe. Ich habe bloß den Auftrag, es zu verkündigen. Ich weiß, was es bedeutet. Wisst ihr, darf ich es mal als Zeugnis sagen? Ich bin kein edler Mensch. Mein alter Chef hat immer gesagt, du hast keinen Dimmer. Mein alter Bereichsleiter hat gesagt, mein Kaufmann hat nur einen Fehler bei meinem 25-jährigen Betriebsjubiläum. Er ist gutmütig. Das war nur ein Teil der Wahrheit. Bin gutmütig ohne Ende, bis die Grenze erreicht. Wenn es dann die Grenze erreicht hat oder überschritten hat, dann werde ich in der gleichen Weise auf eine furchtbar brutale Art werde ich radikal. Und dann spürst du von der Gutmütigkeit genau das krasse Gegenteil. Ich bin ein Mensch. Wenn ich das Blut Jesu nicht hätte, ich wäre schon lang weg. Ich habe so viele Charakterschwächen, so viele Fallen, wo ich Fehler mache. Wenn ich das Blut Jesu nicht hätte, ich wäre weg. Ich habe keinen Psychostau, wo ich euch das erzähle. Ich sage es aus einem anderen Grund. Ich sage es, um ganz ehrlich zu sein, dass jeder ehrlich in den Spiegel guckt und sagt, ja, ich bin auch so. Wenn ich das Blut Jesu nicht hätte, was hätte ich denn? Ich weiß 100% das, was meine Oma mir beigebracht hat. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Bin ich heute nur dankbar, nachdem sie schon lange in der Ewigkeit ist. Durch Jesu Blut werde ich in die Ewigkeit gehen. Nicht durch meine Werke, nicht durch meine Hingabe, nicht durch das, was ich in diesem Leben getan habe. Das wird im Preisgericht geregelt. Und da wird Gott ganz genau zeigen, was echt war und unecht war. Das interessiert niemand. Sondern durch Jesu Blut. Wie der Diener in Lissabon, der im Totenbett liegt. Die Verwandte oder die Bekannte steht um das Bett rum. Er macht doch einmal die Augen auf und sagt mit pathetischer Stimme, so habe ich es wenigstens empfunden, heute geht ein Sünder gewaschen in Jesu Blut in den Himmel ein. Macht die Augen zu und ist in der Ewigkeit. Also das ist es. Und alles andere langsam, zweitrangig. Hier möchten wir uns drum drehen. Jesus und sein Blut. Ein für alle Mal vergossen. Nicht der Jesus, der Mystiker, der heute noch blutet. Der, wo heute in Gesichte oder Weissagung oder Prophetie noch blutet, ist nicht der Jesus der Bibel, weil die Bibel sagt, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Er hat ein für alle Mal geblutet und hat das Blut ins himmlische Heiligtum getragen. Jetzt blutet er nicht mehr. Jetzt ist Blut ein für alle Mal vergossen. Das ist wichtig. Der Jesus, der das Blut ein für alle Mal vergossen hat, und das ist dieses Blut, das mich dauernd reinigt von jeder Sünde. Das ist es, um das wir uns drehen wollen. Und da müssen wir auch bereit sein, den Preis zu zahlen, wenn es Martyrium ist. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir einfach, dass du es getan hast. Dass du den Sündenfall in der Wurzel ausgelöscht hast, indem du dein kostbares und teures Blut vergossen hast für uns elende Sünder. Was wären wir für ein Geschlecht von Verdammten, wenn du das nicht getan hättest? Vater im Himmel, wir beten dich an für deine Liebe, dass du uns den Sohn gegeben hast, dass du bereit warst, ihn auf diese Erde kommen zu lassen, einen Körper anzuziehen wie wir, nicht seine Gottheit niederzulegen, sondern diese göttliche Gestalt, die er bei dir hatte, um Blut zu vergießen. Und Herr Jesus, ich bete dich an, dass du die Himmel durchschritten hast und dein Blut auf den Sühnedeckel des Heiligtums gelegt hast und so diese ewige Erlösung erfunden hast, die für mich reicht, um in den Himmel zu kommen, die für jeden Menschen reicht, gerettet zu werden. Jetzt gib uns einfach Gnade, geöffnete Augen, dass wir sehen, um was es bei dir geht und uns nicht vom Teufel abdringen lassen, die Nebendinge, sondern dass wir, so wie in der Offenbarung sagen, würdig bist du, der du das Blut vergossen hast, der du uns erlöst hast, der du uns erkauft hast mit diesem kostbaren und teuren Blut. Du seist gepriesen durch dich, der Vater im Himmel. Amen.